Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf ein Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Ich lese uns die Verse 1 und 2. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und Timotheus, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth samt allen Heiligen in ganz Achaia, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Beide Briefe, sowohl der erste als auch der zweite Korintherbrief, geben uns einen Einblick in die Person unseres Herrn Jesus, unseres hochgeschätzten Apostels Paulus und auch einen Einblick in die geistliche Situation der Gemeinde zu Korinth. Diese Gemeinde war durch den Dienst des Apostels Paulus entstanden. Die Apostelgeschichte berichtet uns davon. Und wer sich gerne einen Überblick über den geschichtlichen und geistlichen Zusammenhang der Briefe verschaffen möchte, dem kann ich die Einleitung von Werner de Boer zum 2. Korintherbrief in der Wuppertaler Studienbibel wärmstens empfehlen. Die Ausführungen von Werner de Boer tragen sehr zum Verständnis des 2. Briefes an die Korinther bei. Im Unterschied zum 1. Brief spricht Paulus in diesem Brief viel von sich selbst, von seiner Person und auch von seinem Dienst. Und in seinem Grußwort betont er gleich zu Anfang seine Autorität als Apostel. Aufgrund seiner gestörten Beziehung zu den Gläubigen in Korinth in jüngster Vergangenheit war das von besonderer Notwendigkeit. Paulus, so schreibt er, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Nach Werner de Boer handelt es sich dabei um das Hauptthema des gesamten Briefes. In der Gemeinde waren Stimmen laut geworden und hatten Einfluss auf die ganze Gemeinde gewonnen, die Paulus seine Autorität als Apostel absprachen. Sie nahmen Anstoß an den mannigfachen Leidenswegen des Paulus und seiner einfachen Redeweise. Auch hatten sie kein Verständnis dafür, dass er sich von ihrer Gemeinde nicht finanziell unterstützen ließ. Auf diese Dinge kommt Paulus in diesem Brief zu sprechen und wehrt sich gegen diese Vorwürfe. Hinzu kam, dass man ihm unlautere Motive unterstellte. Und darauf kommt er ja bereits in 1. Kapitel, in den Versen 12 folgende, zu sprechen. Vielleicht haben wir uns schon einmal gefragt, warum hat Paulus nicht zu all diesen Vorwürfen und Infragestellungen seiner Person und seines Amtes geschwiegen? Wäre das nicht geistlicher gewesen? Handelt es sich nicht bei ihm um eine egoistische Rechtfertigung seiner Person? Nimmt er sich nicht allzu wichtig? Nun, es kann sicherlich hin und wieder durchaus angebracht sein, zu Anklagen und Verleumdungen zu schweigen. Doch manchmal wäre es geradezu verhängnisvoll, wenn man sich nicht äußern würde. Und das wäre hier bei Paulus der Fall gewesen. Es ging Paulus, und da können wir ganz sicher sein, um das Evangelium, das ihm von Gott anvertraut worden war, und um das geistliche Wohl der Gemeinde Jesu. Es handelte sich durchaus nicht um einen Mangel an Demut. Paulus wusste sich mit Christus gekreuzigt, wie er sagt im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 19, Der alte Paulus, dem es um sich selbst und seine eigene Frömmigkeit zu tun war, ging ihn nicht mehr an. Wunderbar, wenn man das so sagen kann, ja? Auch von uns. Ich gehe mich nichts mehr an, weil ich mit Christus gekreuzigt bin. Es geht nicht mehr um mich, sondern es geht um die Verherrlichung Gottes in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Also es ging dem Apostel Paulus nicht in egozentrischer Weise um sich und seine Person. Das Evangelium und das geistliche Wohl der Gemeinde standen hier auf dem Spiel. Luther schreibt, wie käme ich armer, stinkender Magensack dazu, dass man die Kinder Christi soll mit meinem heillosen Namen nennen. Aber wenn du es dafür hältst, also zunächst einmal die Aussage über sich selbst, was Luther von sich selbst hielt, wenn er in den Spiegel des Wortes Gottes sah, hielt sich für einen stinkenden Magensack, für einen großen Sünder vor Gott. Aber wenn du es dafür hältst, dass des Luthers Lehre evangelisch sei, so musst du den Luther nicht sogar hinwerfen. Du wirfst sonst seine Lehre auch hin, die du doch für Christi Lehre erkennst. Und in diesem Zusammenhang zitiert Luther das Wort Jesu aus Matthäus Kapitel 10, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, wer euch verachtet, der verachtet mich. Er sah also das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus aufs engste verbunden mit seiner Person, als Verkündiger dieses Evangeliums. Und ähnlich ist es mit dem, was Paulus sagt in diesem zweiten Brief an die Korinther in Kapitel 12. Ich lese einmal die Verse 11 folgende. Und da schreibt er, ich bin ein Narr geworden, dazu habt ihr mich gezwungen. Denn ich sollte von euch gelobt werden, da ich doch nicht weniger bin als die Überapostel. Gemeint sind die Apostel, die den Herrn Jesus zu seinen Lebzeiten hier auf dieser Erde kennengelernt hatten. Also Petrus und Johannes und wie sie alle geheißen haben. Ja? Er nennt sich hier Überapostel, weil die Korinther sie höher einschätzten als den Apostel Paulus, als Paulus. Obwohl, so fügt er hinzu, wir denken noch einmal an das Zitat von Luther, obwohl ich nichts bin, sagt er, bin ich doch nicht weniger als diese Apostel. Denn es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen, in aller Geduld mit Zeichen und mit Wundern und mit Taten. Was ist es, worin ihr zu kurz gekommen seid gegenüber den anderen Gemeinden? Obwohl er von sich sagt, er sei nichts, und Paulus hatte eine tiefere Sündenerkenntnis als wir alle zusammen, ja? Davon kann man ganz gewiss ausgehen. Also, obwohl er von sich sagt, er sei nichts, betont er doch die Tatsache, dass er als Apostel nicht geringer sei als diese sogenannten Überapostel. Darum spricht er auch von den besonderen geistlichen Erfahrungen, die er in seinem Dienst gemacht hat. Das lesen wir in den Versen zuvor, von wo er eine ganz besondere Erfahrung beschreibt, die er gemacht hat. Sie haben ihn dazu gezwungen, so sagt er. Er sah sich also dazu gezwungen, überhaupt davon zu reden. Er hätte sonst gerne darüber geschwiegen, über diese großartigen Erfahrungen, die er gemacht hat als Apostel. Aber sie haben ihn geradezu dazu gezwungen, sich wie ein Narr zu verhalten, wie einer, bei dem man den Eindruck haben konnte, er wolle sich selbst rühmen. Er tut es also nicht, um sich selber groß zu machen, sondern um des Evangeliums willen, das er verkündigt und dessen Annahme in Korinth Schaden leiden könnte, wenn man seine Autorität als Apostel untergraben und anzweifeln würde. Das war seine Motivation. Deshalb redet er in diesem Brief so viel von sich selbst und von seinem Dienst. Nicht um sich selbst irgendwie groß zu machen, sondern um seiner Autorität als Apostel willen, um des Evangeliums willen, das mit seiner Person und mit seiner Verkündigung verbunden war. Darum ging es ihm. Und so geht es nicht um Petrus, es geht auch nicht um Johannes, es geht nicht um Paulus und so weiter, auch nicht um Luther oder Calvin oder wen wir auch immer nennen mögen, sondern um Christus und um sein Evangelium. Und darum, und aus keinem anderen Grunde, betont er es hier am Anfang seines Briefes, dass er Apostel Christi Jesu ist durch den Willen Gottes. Also er hatte sich nicht selbst zum Apostel gemacht. Das war ihm wichtig, dass die Korinther das noch einmal wirklich zur Kenntnis nahmen. Er wollte auch nichts Besonderes sein, sondern er wollte ein Gehilfe ihrer Freude sein, wie er sagt in Kapitel 1, Vers 24. Auch den Galatern gegenüber musste Paulus seine Apostelschaft bekräftigen. Wir schauen uns das einmal kurz an. Galater Kapitel 1. Da schreibt er am Anfang, Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, also nicht von Menschen berufen und zum Apostel gemacht, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und die Verse 15 bis 17. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Danach erst begab er sich auf den Weg nach Jerusalem zu den übrigen Aposteln und sie anerkannten ihn als Apostel, gleichwertig. Er war es also nach dem Willen Gottes, das betont er hier im Galaterbrief, ausgesondert schon vom Mutterleib an zu verkündigen, das Evangelium vom Sohn. Das Evangelium war nicht menschlicher Art, sondern es hatte seinen Ursprung im Herzen Gottes. Und deshalb kann Paulus hier und da von seinem Evangelium sprechen. Ja? Wir sehen also diese Verbindung, diese enge Verbindung von seiner Person als Verkündiger, von seinem Amt und dem Inhalt der Botschaft, die er brachte. Ja? Er spricht von seinem Evangelium. Er meint natürlich dieses Evangelium vom Sohn, das Gott geoffenbart hatte und ihm geoffenbart hatte, es zu verkündigen. Für dieses Evangelium setzte er sich ein, ganz egal, welche Leidenswege er zu gehen hatte. Es ist das Evangelium, für das Gott uns immer wieder neu die Augen öffnen muss und will, damit wir einen guten geistlichen Weg gehen, den einige damals in Galatien und auch in Korinth verlassen hatten. Es ist das Evangelium vom Sohn, wie Erich Schnepel betont. Es ist immer Gottes Tat, so schreibt Erich Schnepel, und Geschenk, wenn er das Wort der Schrift uns so zugänglich macht, dass wirklich das Evangelium von Jesus auf uns zukommt und unsere blinden Augen nicht doch wieder überall frommes Gesetz und frommes Menschenwerk lesen, wovon Gottes Tat und dem Werk des Christus die Rede ist. Gottes geheimes Handeln, er meint das geheime Handeln Gottes an unseren Seelen, Ja, das ist ein Wunder, was Gott da tut an jedem Einzelnen von uns. Gottes geheimes Handeln muss uns immer wieder die Augen dafür öffnen, damit wir das Evangelium wirklich als Evangelium, als frohe Botschaft sehen können und dadurch unseres Heils als solche froh und gewiss werden. Die es je länger, je mehr verlernen, ihre Hoffnung auf sich und ihr Werk zu setzen, aber ganz groß von Christus und seinem Werk denken möchten. Und so erfordert das Studium des 2. Korintherbriefes, so Erich Schnepel, einen Menschen, der arm im Geist ist. Wir denken an die Seligpreisungen. Selig sind, die geistlich arm sind. Eingang zu den Seligpreisungen, aber auch zieht sich diese Seligpreisung durch unser ganzes Glaubensleben hindurch. Ja, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Geistlich arm, der aber hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit Gottes, die uns in Christus bereitet ist. Und das, was Erich Schnepel hier geschrieben hat, hinsichtlich des Studiums des 2. Korintherbriefes, gilt grundsätzlich für das Betrachten der gesamten Heiligen Schrift. Wir brauchen diese geistliche Armut. Gott muss uns arm machen in uns selbst, damit wir reich sind und werden mehr und mehr in Christus und all dem, was wir in ihm haben. Wir müssen beim und durch das Studium des Wortes Gottes immer geistlich ärmer werden. Das ist ja auch schon ein Werk des Wortes Gottes, ja? Wenn wir die Bibel lesen, will Gott uns durch das Lesen der Bibel, durch sein Wort geistlich arm machen, damit wir reich sind in Christus. Er will seine Herrlichkeit offenbaren. Und dass wir überall in der Heiligen Schrift immer wieder Christus erkennen und in ihm alles, was unseren himmlischen Vater erfreut. Ja, nicht in erster Linie, was uns erfreut. Uns erfreut es auch. Sondern was den Vater im Himmel erfreut. Ja? Der Sohn kam in diese Zeit und Welt hinein, um als wahrer Gott, aber eben auch als wahrer Mensch das Herz des Vaters zu erfreuen. Ja? Er ist der Einzige, der das tun konnte, der über diese Erde gegangen ist und hat das Herz des Vaters erfreut, hatte sein Wohlgefallen. Ja, und darauf Wir sind darauf zu sprechen gekommen im Zusammenhang mit dem Brandopfer. Das ist die Bedeutung des Brandopfers. Was der Sohn getan hat, hat er zur Verherrlichung des Vaters getan, aus Liebe zum Vater. Weil es der Vater so wollte, weil es das Wohlgefallen des Vaters war. Deshalb hatte der Sohn das Wohlgefallen des Vaters. Ja? Er war der Einzige. Und wenn wir das Wohlgefallen des Vaters haben, dann haben wir es ausschließlich in Christus Jesus seinem lieben Sohn. Es wird uns zugerechnet. So war ich also einmal der Grund dafür, warum Paulus seine Autorität als Apostel so sehr betont. Es geht ihm durch Gottes Gnade und in der Gesinnung Jesu Christi um dieses Evangelium vom Sohn und das damit verbundene geistliche Wohl der Gemeinde, nicht um sich selbst. Das müssen wir einfach mal festhalten. Wenn wir das hier lesen und den gesamten Brief, den gesamten 2. Brief an die Korinther bedenken, worum es Paulus da zunächst und grundsätzlich immer wieder zu tun ist. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes. Darum haben wir es hier und überall in seinen Briefen mit Gottes Wort zu tun. Als nächstes fällt uns auf, dass er in seinem Grußwort Timotheus erwähnt, der ihm offensichtlich als Mitarbeiter bei der Abfassung seines Briefes zur Seite gestanden hat. Er schreibt, und Timotheus, unser Bruder. Wenn man den Dienst des Apostels Paulus anschaut, dann kann man kaum übersehen, dass er immer wieder die Gemeinschaft mit seinen Mitarbeitern sucht. Er wusste sich in seinem ganzen Dienst, in der Verkündigung des Evangeliums, abhängig Von der ganzen Gemeinde Jesu, speziell auch von ihrer Fürbitte. Es wird auch deutlich im selben Kapitel hier noch, im ersten Kapitel. Immer wieder auch bittet er die Gemeinde darum, für ihn und seinen Dienst zu beten. Er wusste sich also völlig abhängig von der Fürbitte der Gemeinde in seinem Dienst. Wenn auch aus bestimmten Gründen nicht von den Korinthern, wie wir schon gehört haben, so hat er doch von den Philippern materielle Unterstützung angenommen. Das lesen wir im Philipperbrief. Um den Rücken für die Verkündigung des Wortes Gottes frei zu haben. Und bereits zu Anfang seiner Bekehrung zu Christus wurde es ihm tief ins Herz hineingepflanzt, dass er nun ein Glied der Familie Gottes war. Ein Bruder unter Brüdern. Er, der von Gott berufene Apostel, ein Bruder unter Brüdern. Hananias, ein schlichter, einfacher Jünger Jesu, erhielt von Jesus den Auftrag, Paulus nach seiner Begegnung mit dem erhöhten Herrn aufzusuchen. Wir lesen das in Apostelgeschichte Kapitel 9. Ich lese uns einmal die einschlägigen Verse. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Er war also gar nicht einverstanden mit diesem Auftrag, den der Herr ihm gegeben hatte. Doch der Herr sprach zu ihm, er tadelt ihn deshalb gar nicht: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor der Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus, legte die Hände auf ihn und sprach: Und jetzt kommt: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hier erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Lieber Bruder Saul. Und genau so bezeichnet Paulus seinen geistlichen Sohn Timotheus hier als Bruder im 2. Korintherbrief. Den höchsten Ehrentitel, den man in der Gemeinde Jesu haben kann. Trotz unterschiedlicher Beauftragungen sind doch alle, die zur Gemeinde Jesu gehören, untereinander Brüder und Schwestern in Christus. Und jeder Einzelne unter ihnen unterhält eine ganz persönliche Beziehung zu unserem himmlischen Vater durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Jeder unter ihnen erfreut sich der Tatsache der Vergebung und der Teilhabe an dem neuen Leben in Christus zur Verherrlichung Gottes, der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Alle stehen gemeinsam mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Platzanweisungen am Bau des Reiches Gottes. Paulus gebraucht gerne das Bild vom Leib Christi, bei dem jedes einzelne Körperteil wertgeachtet ist und dem Aufbau des gesamten Organismus dienlich ist, wobei Christus das Haupt ist. Ich statuiere kein Christentum bzw. kein Leben als Christ ohne Gemeinschaft, hat Graf Zinzendorf einmal behauptet. Es gibt also kein freiwilliges, isoliertes Christenleben. Es kann natürlich sein, dass in irgendeiner Situation man wenig Gemeinschaft haben kann mit anderen Gläubigen. Das gibt es, leider. Das ist notvoll. Sie sehnen sich nach dieser Gemeinschaft. Aber sie finden diese Gemeinschaft nicht. Aber freiwillig sollte man sich nicht in eine solche Isolation hineinbegeben. Es gibt also kein sogenanntes Robinson-Christentum. Die Romanfigur Robinson lebte bekanntlich auf einer einsamen Insel. Das Bewusstsein unserer Abhängigkeit von den anderen Gläubigen ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubenslebens. Spätestens dann, wenn es einmal enger werden sollte für uns in unserer Gesellschaft, werden wir das noch umso mehr zu schätzen wissen, dass wir einander haben, ihr Lieben, dass wir Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe und der Gnade Gottes in Christus haben dürfen und uns untereinander stärken dürfen. Also, Timotheus, unser Bruder. Und als drittes und letztes ist es unsere Freude zu lesen, dass Paulus die Gemeinde zu Korinth als Gemeinde Gottes bezeichnet. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und Timotheus, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth samt allen Heiligen in ganz Achaia. Welch eine Wertschätzung kommt durch diese Worte oder in diesen Worten zum Ausdruck. Diese Gemeinde ist in den Augen Gottes so kostbar wie das Leben seines geliebten Sohnes, mit dem Gott diese Gemeinde erkauft hat. Die Gemeinde Jesu gehört niemandem als allein Gott. Es ist die Gemeinde Gottes. Und Paulus betont den Wert der Gemeinde den Ältesten von Ephesus gegenüber, wir lesen das in der Apostelgeschichte, mit den Worten: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Ältesten, zu Aufsehern der Gemeinde, zu weiden die Gemeinde Gottes, jetzt kommt es, die er durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat. So kostbar ist ihm seine Gemeinde, wie das Leben seines Sohnes, das teure Blut, das Jesus für uns am Kreuz vergossen hat. So kostbar ist die Gemeinde Jesu in den Augen Gottes. Wertgeschätzt schon von Ewigkeit her. Ich habe dich je und je geliebt. Und das ist umso erstaunlicher, als die Gemeinde zu Korinth ja nicht gerade eine Mustergemeinde gewesen ist. Sie ist reich gesegnet worden, wir haben davon gelesen, Paulus weist darauf hin, sind Zeichen und Wunder unter ihnen geschehen. Sie kamen wirklich und wahrhaft zum lebendigen Glauben an Christus. Aber wie das dann später so sich so entwickelt hat, das wissen wir aus dem ersten Korintherbrief. Es war nicht gerade eine Mustergemeinde. Es war keine perfekte Gemeinde, aber es war doch Gottes Gemeinde. Und die Glieder dieser Gemeinde waren Heilige. So nennt Paulus sie hier. Ein für allemal für Gott abgesondert. Sie lebten noch in dieser Welt, waren aber nicht von der Welt. Gott hat sie aus dieser Welt heraus für sich erwählt. Du gehörst nicht mehr dir selbst, du gehörst deinem Gott. Mit Leib, Seele und Geist und allem, was du hast und besitzt, gehörst du nicht mehr dir selbst, sondern dem Herrn Jesus und dem himmlischen Vater, erkauft mit dem teuren Blut seines Sohnes. Wunderbar, das zu wissen, ja? Und was ihm gehört, darauf hat er Acht, ja? Darum kümmert er sich. Geht uns ja auch so. Wenn uns etwas gehört, dann haben wir Acht darauf. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Sie sollen nicht verloren gehen, sondern sie sollen an Ziel ewiger Herrlichkeit gelangen. Das ist der Wille des Vaters und das ist der Wille des Sohnes, und das ist der Wille des Heiligen Geistes. Also aus der Welt heraus erwählt für Gott, und das heißt nicht, dass die Gemeinde Jesu blind wäre und gleichgültig gegenüber dem Ergehen und der Not der Menschen in dieser Welt, wie wir es zurzeit ja auch in der Ukraine vor Augen haben. Ihr Lieben, manches Mal wandern unsere Gedanken nach der Ukraine, nach den Menschen dort, die zurzeit in unendlicher Not sich befinden, in grauenhafter Not. Es können vielleicht nur solche nachvollziehen, die selbst einmal die Kriegszeit erlebt haben, in der Vergangenheit hier in Deutschland, als hier die Bomben gefallen sind. Ne? Ja. Da wandern unsere Gedanken dorthin und dann beten wir mit dem Propheten Habakuk: Herr, wenn Trübsal da ist und sie ist da, so gedenke der Barmherzigkeit. Mach diesem schrecklichen Treiben dort bald ein Ende. Das heißt also, das ist uns nicht egal, was jetzt in dieser Welt läuft, wie es den Menschen geht, auch denen, die Christus nicht haben. Ne? Wir beten auch für sie um das Erbarmen Gottes. Und wenn es sein darf, dass ihnen auch die Augen geöffnet werden für die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, dass sie zum Glauben kommen. Aber wir sehen auch ihre existenziellen Nöte, ihre Ängste und dergleichen. Wir sehen als Gemeinde Jesu aber die Entwicklung in dieser Welt mit anderen Augen, als es die Menschen tun, die nicht zur Gemeinde Jesu gehören. Die Gesinnung der Gläubigen, ihre Maßstäbe, ihre Beurteilung, das alles nehmen wir aus Gottes Wort. Und für uns hat die Zeitenwende, von der man heute angesichts dieser schrecklichen, grauenvollen Ereignisse in der Ukraine spricht, längst stattgefunden, als unser Herr Jesus Christus in diese Welt kam, um Sünder selig zu machen. Seit der Zeit leben wir in der Gnadenzeit. Bis zur Wiederkunft Jesu. Für die Gläubigen hat das neue Zeitalter der Gnade und des Friedens längst begonnen. Sie leben jetzt bereits im Glauben, im Reich der Gnade Jesu und seines Friedens. Die Vollendung ist noch nicht da und bis dahin werden wir hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, wie Jesus prophezeit hat in seiner sogenannten Endzeitrede, mit all den schlimmen Folgen, die damit verbunden sind. Wir sehen aber auch, und das ist wichtig, dass wir diesen Blick haben, wir sehen aber auch aufgrund des Wortes Gottes, wie sich die Welt gleichzeitig in unseren Tagen, in Sonderheit Europa, zu dem letzten antichristlichen Reich unter der Herrschaft des Antichristen zusammenschließt. Und dass Menschen, auch die sogenannten Experten, man spricht ja immer gerne von den Experten, die immer so viel Ahnung haben, ist eine andere Frage, dass auch die Experten staunen darüber, was da im Moment vor sich geht. Nicht nur im Blick auf die kriegerischen Auseinandersetzungen in diesem Land, sondern im Blick auf den Schulterschluss, den man sucht, in der Völkerwelt, besonders auch hier in Europa, im Westen. Wir wissen, dass das letzte antichristliche Reich im Zentrum besonders hier in Europa liegen wird. In den Nachfolgestaaten des alten römischen Reiches. Wir lernen das aus dem Propheten Daniel Kapitel 2. Und so sehen wir beides. Das sieht natürlich die Welt nicht. Ne? Wir sehen beides. Einmal die große Not in diesen Kriegswirren. Und auf der anderen Seite, wie alles sich mehr und mehr dahingehend verdichtet, dass es hier zu einem starken Europa kommt, ja, unter antichristlichem Vorzeichen. Denn der Geist, der hier im Westen in Europa regiert, ist ein antichristlicher Geist. Das ist uns allen klar, und zwar wissen wir das aus der Heiligen Schrift. Ne? Wir leben im Unterschied zu dieser Welt im Reich der Wahrheit. Die Welt sucht das Reich des Friedens auf Kosten der Wahrheit. Da leugnet man die Tatsache, dass es in keinem anderen Heil gibt als allein in Christus Jesus. Das ist ihnen ein Ärgernis. Deshalb ist die Gemeinde Jesu in dieser Welt ein Fremdkörper, den man gerne loswerden will. Ja? Unser Friedensreich ist ein Reich auf der Grundlage der Wahrheit in Christus Jesus, unserem Erlöser, in dem alles, aber auch wirklich alles Heil beschlossen liegt. Wie die Apostel vor dem Hohen Rat bezeugt haben, wichtiges Wort, haben wir immer wieder darauf hingewiesen, Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12, es ist in keinem anderen Heil, nicht in Mohammed, nicht in Buddha, nicht in irgendeiner anderen Religion oder Ideologie, sondern allein in dem Namen Jesu. Keinem anderen Heil, kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, darin wir sollen gerettet werden, selig werden. Uns gilt aus Gnaden mitten in den Kriegswirren unserer Zeit und der antichristlichen Entwicklung der wunderbare Segenswunsch Gottes. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu, dass wir dein Wort haben, dein Evangelium. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege durch diese schlimmen Zeiten, diese bösen Zeiten hindurch bis zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Wir bitten dich um dein Erbarmen für die vielen Menschen in Not in unseren Tagen, besonders dort in der Ukraine. Wir bitten dich für deine Gemeinde, speziell auch für deine Gemeinde in der Verfolgung, für deine Gemeinde hier im Westen, bei uns hier. Wir bitten dich darum, du möchtest doch deine Herrlichkeit noch einmal offenbar machen. Amen.